Durch die Bibel. Eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon Mackey. Ins Deutsche übertragen von Steffen Brack und gesprochen von Kai-Uwe Wojczak.
Ihnen ein ganz herzliches Willkommen. Schön, dass Sie sich Zeit nehmen für diese Sendung, in der wir mit einem neuen Abschnitt im Buch der Offenbarung beginnen. Mit Kapitel 4 wechselt die Szenerie. Jesus gewährt seinem Freund und Begleiter Johannes einen Einblick in den Himmel, also in den Ort der Gegenwart Gottes. Er wird als Gefangener auf der Mittelmeerinsel Patmos festgehalten. Die Rede ist von Johannes, wohl einem der letzten Augenzeugen, die Jesus noch leibhaftig begegnet sind. Jetzt, am Ende des ersten Jahrhunderts, liegt das schon mehr als 60 Jahre zurück. Doch der altgewordene Nachfolger des Herrn Jesus Christus ist nicht vergessen, sondern ausgerechnet an dem trostlosen Ort seiner Verbannung begegnet Johannes noch einmal seinem Freund und Herrn. Denn Jesus offenbart sich seinem treuen Weggefährten. Dabei enthüllt er dem Johannes, was gerade jetzt, am Ende des ersten Jahrhunderts, geschieht. Doch Jesus zeigt dem betagten Apostel noch mehr, nämlich das, was danach geschehen wird. Mit Kapitel 4 gelangen wir also zu einem völlig neuen Abschnitt im Buch der Offenbarung. Und Johannes, dem Jesus selbst den gesamten Inhalt des Buches enthüllt, Johannes kennzeichnet diesen Wechsel zu einem neuen Hauptteil sehr deutlich im ersten Vers des Kapitels 4. Dort schreibt er Folgendes: Danach sah ich, und siehe, eine Tür war aufgetan im Himmel. Und die erste Stimme, die ich mit mir hatte reden hören wie eine Posaune, die sprach: Steig herauf, ich will dir zeigen, was nach diesem geschehen soll. Normalerweise macht Johannes im Buch der Offenbarung den Übergang von einem Abschnitt zum nächsten mit den Worten kenntlich: Und ich sah. Hier fügt er jedoch das Wort danach hinzu, womit er auch in den folgenden Kapiteln immer einen Szenenwechsel markiert. Danach sah ich. Und zusätzlich schließt Johannes den Vers 1 auch noch mit diesem danach, so dass der gesamte Vers 1 davon eingerahmt wird. In den deutschen Übersetzungen wird das nicht so deutlich wie im griechischen Original. Wörtlich übersetzt würden Beginn und Schluss des ersten Verses etwa so lauten: Danach sah ich, was geschehen soll danach. Johannes kennzeichnet damit überdeutlich: Nach den Gemeindebotschaften beginnt jetzt ein völlig neuer Teil im Buch der Offenbarung. Die Leser und Hörer des Buches sollen unmissverständlich erkennen: Hier überschreiten wir eine Schwelle und durchschreiten im wahrsten Sinne des Wortes eine Tür und betreten ein gänzlich neues Gebiet. Jesus gab Johannes in Kapitel 1 den Auftrag: Schreibe nun, was du gesehen hast und was ist und was nach diesem geschehen wird. Was Johannes ganz zu Anfang der Vision gesehen hat, das hat er bereits aufgeschrieben in Kapitel 1. Und das, was ist, was also gegen Ende des ersten Jahrhunderts geschieht, zur Zeit der Vision, das hat er aufgeschrieben in Kapitel 2 und 3. Das sind die 7 Botschaften an 7 Gemeinden in der römischen Provinz Asien. Und nun beginnt mit Kapitel 4 jener dritte Teil, von dem Jesus sprach. Johannes schreibt jetzt auch das auf, was nach diesem geschehen wird. Was Jesus nun seinem Freund und Nachfolger Johannes offenbart, das betrifft also die Zukunft. Und diese Vision reicht bis an das Ende des Buches heran, bis Kapitel 22, Vers 5. Dabei geht alles, was zukünftig geschehen wird, immer wieder von dem gleichen Ort aus, nämlich von dem Thron Gottes. Er ist der Dreh- und Angelpunkt all dessen, was die Zukunft bringen wird. Und damit ist eine grundlegende Botschaft im Buch der Offenbarung schon vorgezeichnet. Derjenige, der auf dem Thron Gottes sitzt, der hat alle Geschicke des Universums in seiner Hand. Und niemand ist in der Lage, sie ihm zu entreißen. Gott allein lenkt die Weltgeschichte ihrem Ende entgegen. Gott und sein Sohn Jesus Christus, dem wir in den folgenden Kapiteln noch unter einem ganz anderen Namen begegnen werden. Danach sah ich und siehe, eine Tür war aufgetan im Himmel. So beginnt Johannes den Vers 1. In der Sendung zur Einleitung in das Buch der Offenbarung wies ich auf die sogenannte spätjüdische Apokalyptik hin. Das war eine Bewegung innerhalb des Judentums, die sich ab dem 2. Jahrhundert vor Christus entwickelte. In den Schriften dieser innerjüdischen Bewegung ist mit lebhafter Fantasie von 3, 7, 10 oder gar 962 Himmeln die Rede. Johannes dagegen distanziert sich völlig von solchen Vorstellungen. Er spricht viel vom Himmel im Buch der Offenbarung, doch fast ausschließlich in der Einzahl. Einzige Ausnahme ist Kapitel 12, Vers 12. Doch auch dort hat das nichts mit einer Vorstellung von mehreren Himmeln zu tun. Johannes schreibt in Vers 1, dass der Himmel geöffnet ist. Ähnliches sah auch schon der Prophet Hesekiel. Der geöffnete Himmel, den der Prophet in der Vision erblickt, macht dabei sehr deutlich, der Himmel kann auch verschlossen sein. Gottes gute Macht ist daher auch immer wieder abwesend. Das Böse kann sich entfalten und Leid breitet sich aus. Deshalb der Ruf des Volkes nach seinem Gott, nachdem es unter seinem Ungehorsam Gott gegenüber gelitten hat. Ach Herr, reiß doch den Himmel auf und komm zu uns herab. Lass vor deiner Erscheinung die Berge ins Wanken geraten. Daher war die Erwartung groß, dass der Gesalbte Gottes, der Messias, der Retter der Welt, dass er den Himmel öffnen würde. Und Jesus hat das bestätigt. Durch ihn geschieht dies tatsächlich für alle, die an ihn glauben. Die geöffnete Tür im Himmel ist aber keine Einbahnstraße. In der Offenbarung treten durch sie auch Befehle hinaus, Gerichte, Engel und der weiße Reiter. Und damit hält die Wirklichkeit Gottes wieder Einzug in unsere Welt. So richtet Gott seine Herrschaft auch in der Weltgeschichte wieder sichtbar auf. Durch die geöffnete Himmelstür bekommen die Propheten Hesekiel und hier in der Offenbarung Johannes aber auch einen tiefen Einblick in die Wirklichkeit Gottes. Johannes soll zunächst einmal ermutigt und gestärkt werden. Zwei Kapitel lang darf er Gott anschauen. Gott auf seinem Thron, umgeben von herrlichen Wesen und den Sohn Gottes, der als das Opferlamm Gottes gepriesen und verherrlicht wird. Erst danach mutet Jesus seinem Freund Johannes zu, die furchtbaren Schrecken der Gerichte über die Welt mit anzusehen. Für uns, die späteren Hörer und Leser des Buches, gilt das Gleiche. Auch uns können die Kapitel 4 und 5 ermutigen. Weiter schildert Johannes in Vers 1, »Und die erste Stimme, die ich mit mir hatte reden hören wie eine Posaune, die sprach.« Diese erste Stimme, das ist jene, von der Johannes uns schon in Kapitel 1 berichtet hat. Mit dieser extrem lauten Stimme, so laut wie eine Posaune, fing im Grunde die gesamte Vision im Buch der Offenbarung an. Offensichtlich unterscheidet Johannes diese erste Stimme von der Stimme Jesu. Jesus sprach erst danach zu ihm. Doch hier in Kapitel 4, Vers 1 spricht wieder diese erste Stimme zu dem Propheten Johannes. Und sie spricht vom Himmel aus, wie wir später erfahren werden. Diese erste Stimme fordert Johannes auf, steig hierher herauf. In Kapitel 1 genügte es noch, dass Johannes sich umdrehte, um zu sehen, wem diese Stimme gehört. Doch hier ist es erforderlich, an einen völlig neuen Ort zu wechseln. Denn nun gilt es nicht mehr, verborgene Wahrheiten über die Gegenwart zu schauen, nein, jetzt geht es um die Zukunft, die Jesus dem altgewordenen Johannes enthüllen will. Und diese Zukunft geht vom Thron Gottes aus. Johannes' Schilderung erweckt den Eindruck, dass er hinaufsteigt bis an die geöffnete Tür des Himmels. Er spricht nicht davon, dass er diese Tür durchschreitet, auch nicht davon, dass er selbst körperlich im Himmel ist, wohl aber davon, dass die Stimme zu ihm sagt, ich will dir zeigen, was nach diesem geschehen soll. Sehen soll Johannes, was an dem Ort der Gegenwart Gottes geschieht und was von dort aus in der Zukunft geschehen soll. Kein Mensch kann normalerweise Gott sehen und am Leben bleiben. Doch für Johannes wird dies für eine Weile außer Kraft gesetzt, für die Dauer der Vision. Und Gleiches gilt für das Hören. Noch während der alte Apostel, so wurde Johannes damals von den Gemeinden respektvoll genannt, diese erste posaunenartige Stimme hört, geschieht Folgendes. Ich lese Vers 2. Alsbald wurde ich vom Geist ergriffen, und siehe, ein Thron stand im Himmel, und auf dem Thron saß einer. Alsbald wurde ich vom Geist ergriffen, so beginnt Johannes diesen Vers. Alsbald bedeutet hier sofort, sogleich. Das weist wohl darauf hin, dass der Geist Gottes den Johannes befähigte, die Vision zu empfangen, als er die Tür im Himmel sah, als er die erste Stimme hörte und als die Posaunenstimme erklang. Was Johannes nacheinander berichten muss, geschieht offensichtlich alles gleichzeitig, in einem einzigen Augenblick. Und nun erfahren wir, was dem treuen Weggefährten Jesu alles offenbart wird, also was er nun von der Tür im Himmel aus alles sieht und hört. Und siehe, ein Thron stand im Himmel, und auf dem Thron saß einer. 60-mal ist im Neuen Testament vom Thron Gottes die Rede, und davon finden wir 47 Stellen im Buch der Offenbarung. Allein in Kapitel 4, das wir uns gerade ansehen, wird der Thron Gottes 12-mal erwähnt. Und alles, wovon wir in diesem Kapitel und den nächsten Kapiteln hören, ist auf den Thron Gottes bezogen. Auf dem Thron, um den Thron, von dem Thron ausgehend, vor dem Thron oder mitten am Thron. Die Throne der Antike konnten durchaus so ausladend und breit sein, dass darauf mehrere Personen sitzen konnten. Davon sprach Jesus ja auch schon in seiner Botschaft an die Gemeinde in Laodicea. Wer an Jesus festhält, wird am Ende der Welt als Sieger dastehen. Und er wird mit Jesus auf dessen Thron sitzen, so wie auch Jesus mit seinem Vater auf dessen Thron sitzt. Entsprechend schreibt Johannes, dass er im Himmel einen Thron stehen sieht. Wobei es wörtlich heißt, im Himmel lag ein Thron. Offenbar ist der Thron, den Johannes sieht, derart mächtig und breit, dass es dem äußeren Erscheinen nach so aussieht, als läge er da. Auf dem Thron saß einer, heißt es zum Abschluss in Vers 2. Das Sitzen in einer Thronversammlung gebührt im alten Orient nur den allerhöchsten Würdenträgern. Alle anderen müssen ehrfürchtig vor dem Herrscher stehen. Bereits die Propheten Jesaja und Hesekiel sahen in Visionen Gott auf seinem Thron sitzen. Doch beide sprechen auch davon, dass es Gott der Herr ist, den sie auf dem Thron sehen. Ganz anders verhält es sich hier bei Johannes. Er spricht in Vers 2 davon, dass einer auf dem Thron sitzt. Er sagt uns nicht, dass es sich dabei um Gott handelt. Auch in den folgenden Versen schreibt er nie direkt davon, dass es Gott ist, den er auf dem Thron sieht. Dagegen sprechen die Wesen vor und um den Thron herum sehr deutlich aus, dass auf dem Thron niemand anderes Platz genommen hat als Gott, der Allmächtige. Es scheint fast so, als scheue sich Johannes davor, Gott so ganz direkt in seiner Niederschrift zu benennen. Die Ehrfurcht hat ihn wohl davon abgehalten. Und das kann ich ihm nicht verdenken. Wie auch immer, das Lob der Wesen um den Thron Gottes lässt keinen Zweifel daran, wer da von diesem mächtigen Thron aus die Geschichte und die Geschicke der Welt lenkt, nämlich Gott selbst, der Allmächtige. Wir hören weiter, was Johannes von der Tür im Himmel aus sieht. Da heißt es in Vers 3, »Und der da saß, war anzusehen wie der Stein Jaspis und Sarda, und ein Regenbogen war um den Thron, anzusehen wie ein Smaragd.« Johannes bleibt weiter zurückhaltend, was seine Schilderung Gottes angeht. In Vers 3 teilt er uns vor allem mit, dass von Gott Licht ausgeht. Ein Licht, das Johannes besonders in drei Farbtönen erblickt. Die will er offensichtlich besonders hervorheben aus der Fülle an Licht, das Gott ausstrahlt, beziehungsweise das Gott selbst ist. Es fällt auf, dass Johannes Gott nicht direkt mit den genannten drei Edelsteinen vergleicht, sondern er vergleicht Gottes Aussehen mit der optischen Erscheinung jener Edelsteine. In Vers 3 heißt es, »Und der da saß, war anzusehen wie der Stein Jaspis.« Dabei sind die genannten Edelsteine Jaspis, Sarda und Smaragd besonders für ihre intensive Farbwirkung bekannt. Jaspis ist heute der Name für einen nicht besonders wertvollen Halbedelstein. Er ist undurchsichtig und meist bräunlich-grün. In der Offenbarung aber schildert Johannes den Edelstein dieses Namens völlig anders. Dort ist er der alleredelste Stein, kristallklar und von überaus hellem, sprich weißem Lichtglanz, mit dem die Herrlichkeit Gottes und die des neuen Jerusalems verglichen wird. Der Sarder, nach seinem Fundort Sardes benannt, trägt zuweilen auch den Namen Karneol. Es ist ein roter bis rötlich glänzender Stein, dessen Glanz sehr den Farben einer Flamme entspricht. Gott ist in den Visionen der Bibel immer wieder auch vom Schein des Feuers umgeben. Davon werden wir auch gleich hören in Vers 5. Johannes schließt den Vers 3 mit den Worten: Und ein Regenbogen war um den Thron, anzusehen wie ein Smaragd. Gott auf dem Thron strahlt also ein helles weißes Licht und ein flammend rotes aus. So sieht es Johannes. Und nun schildert er, dass dieses Licht, das den Thron Gottes erfüllte, von einem leuchtenden Grün umgeben war, der Farbe des Smaragds. Wörtlich heißt es hier: Rings um den Thron herum war ein Regenbogen. Demnach würde Johannes also keinen Halbbogen beschreiben, der sich über dem Thron wölbt. Das Wort für Regenbogen in Vers 3 ist auch nicht die griechische Entsprechung für das hebräische Wort aus dem Alten Testament. Vielleicht geht es hier weniger um die Verheißung Gottes, die er Noah mit dem Regenbogen gab. Dann würde Johannes wohl vor allem die beeindruckende Lichtwirkung beschreiben, die von Gott auf seinem Thron ausgeht, als ein Bild für die Herrlichkeit Gottes. Spielt diese Vision vom Regenbogen aber doch auf Gottes Verheißung Noah gegenüber an, dann wird auch hier noch einmal für die Gemeinde Jesu wiederholt: Gott hält unsere Erde in seiner guten Hand, und sie wird nicht untergehen, bevor er das beschlossen hat. Nach dieser atemberaubenden Begegnung mit der Herrlichkeit Gottes wendet sich Johannes zunächst einmal dem zu, was er um den Thron herum wahrnimmt. Davon hören wir in Vers 4. Und um den Thron waren 24 Throne, und auf den Thronen saßen 24 Älteste, mit weißen Kleidern angetan, und hatten auf ihren Häuptern goldene Kronen. Was sich schon in Vers 2 beobachten ließ, begegnet uns auch hier in Vers 4. Zunächst schreibt Johannes von den Thronen und erst danach von denen, die darauf sitzen. Und rings um den Thron sah ich 24 Throne, so Johannes wörtlich in Vers 4. Diese 24 Throne stehen rings um den Thron Gottes herum, eventuell sogar in einem vollständigen Kreis mit dem Thron Gottes in der Mitte. Schon allein daran lässt sich erkennen, die 24 Throne sind dem Regentensitz Gottes untergeordnet. Ganz deutlich zeigt sich das am Ende des Kapitels, denn dort fallen die hier in Vers 4 genannten Throninhaber vor Gott nieder und beten ihn an. Weiter berichtet Johannes in Vers 4: Und auf den Thronen saßen 24 Älteste, bekleidet mit weißen Kleidern und auf ihren Häuptern goldene Siegeskränze. Auf den ersten Blick erscheint es naheliegend, dass die 24 Ältesten in Vers 4 vielleicht die vor Gott versammelte Gemeinde verkörpern. Die Zahl 24 würde dann hinweisen auf die 12 Stämme des Volkes Israel und auf die 12 Apostel der Gemeinde des Neuen Testaments. Solch ein Hinweis findet sich zum Beispiel am Ende des Buches bei der Schilderung des Neuen Jerusalem. Deuten die weißen Gewänder auch hier darauf hin, dass die 24 Ältesten Menschen sind, die an Jesus glauben und die dadurch mit Gott versöhnt sind? Davon hörten wir ja schon in den Gemeindebotschaften. Sind die goldenen Siegeskränze, nach der Luther-Übersetzung goldene Kronen, auch in Vers 4 jene Siegeskränze, die Jesus den Gemeinden in Aussicht gestellt hat? Manche Ausleger verstehen das so. Die 24 Ältesten in Vers 4 würden dann auf die vollendete Gemeinde hinweisen, auf die Gemeinde aller, die im Alten und im Neuen Bund auf den Gott Israels vertraut und ihm geglaubt haben. Die weißen Gewänder der Ältesten zeigen an, sie sind Wesen aus der unmittelbaren Umgebung der Gegenwart Gottes. Auch die Kleider von Jesus wurden einmal verwandelt, so weiß wie das Licht. Das war bei der sogenannten Verklärung Jesu. Und da zeigten die weißen Kleider an, Jesus gehört zur unmittelbaren Gegenwart Gottes. Ähnliches können wir zu den goldenen Siegeskränzen sagen. Sie waren in der Antike ein allgemein bekanntes Zeichen für den hohen Rang und die Würde ihres Trägers. Selbst Jesus trägt einen solchen goldenen Siegeskranz, wie wir später noch hören werden. Schließlich sei noch auf eine Aussage im Buch des Propheten Jesaja hingewiesen. Auch dort werden Wesen aus der Umgebung Gottes Älteste genannt. Insgesamt lässt sich feststellen, es geht in Kapitel 4 um das Volk Gottes aus Juden und Heiden. Die 24 Ältesten in Vers 4 sitzen auf eigenen Thronen. Sie nehmen also offensichtlich eine besondere Stellung ein unter den Geschöpfen in der Umgebung Gottes. Eigentlich sollten wir nun erwarten, dass Johannes weiter beschreibt, was er sonst noch sieht um den Thron Gottes herum. Stattdessen fährt er fort in Vers 5, und von dem Thron gingen aus Blitze, Stimmen und Donner, und sieben Fackeln mit Feuer brannten vor dem Thron. Das sind die sieben Geister Gottes. Johannes' Aufmerksamkeit wird in Vers 5 also wieder zurückgelenkt auf den Thron Gottes, von dem er ja schon in den Versen 2 und 3 sprach. Vielleicht weist dieser erneute Einschub über Gottes Thron darauf hin, dass die Blitze, Stimmen und Donner eben gerade dann einsetzten, als Johannes dabei war, die Umgebung des Thrones zu betrachten. Dann würde das schon darauf hinweisen, dass der himmlische Thronsaal ein Ort voller Bewegung und Tatkraft ist, voller Energie und Kraft, von dem alle kommenden Ereignisse ausgehen werden. Immer wieder finden sich in der Bibel Schilderungen von Blitz und Donner, wenn Gott selbst in seiner Herrlichkeit oder in seiner richterlichen Macht erscheint. So auch hier in Vers 5. Mit Stimmen wird im Buch der Offenbarung mehrfach ein Geräusch wie lautes Wasserrauschen verbunden. Und damit ist wohl gemeint, Gottes Stimme ist ebenso mächtig wie ein gewaltiges Wasserrauschen. Der Gott, der Johannes hier offenbart wird, ist also kein harmloser alter Mann, sondern die mächtigste Person überhaupt. Und er herrscht uneingeschränkt über Himmel und Erde. Vor dem Thron Gottes erblickt Johannes sieben brennende Fackeln. Und wie er in Vers 5 schreibt, sind das die sieben Geister Gottes. Von den sieben Geistern Gottes hörten wir bereits ganz am Anfang des Buches und auch in den Gemeindebotschaften. Mehrfach wird in der Offenbarung die Zahl sieben mit dem Heiligen Geist verbunden und weist auf seine göttliche Fülle hin. Hier hören wir nun, Gottes Geist gehört unmittelbar zum Herrscherthron Gottes. Vor dem Thron Gottes sieht Johannes nun auch Folgendes. Ich lese Vers 6. Und vor dem Thron war es wie ein gläsernes Meer, gleich dem Kristall, und in der Mitte am Thron und um den Thron vier himmlische Gestalten, voller Augen vorn und hinten. Vor dem Thron Gottes sieht Johannes also eine hell leuchtende Fläche, von der er sagt, sie war wie ein gläsernes Meer. Es war also kein gläsernes Meer, sondern es sah so aus wie ein Meer aus durchsichtigem Glas. Und diese Fläche leuchtete gleich einem Kristall, also wie ein hell leuchtender Edelstein allererster Güte. Das Leuchten im himmlischen Thronsaal, das von Gott ausgeht, bringt also selbst den Boden zu seinen Füßen zum Leuchten. Da die Blitze, Stimmen und Donner die Aufmerksamkeit des Johannes wieder zum Thron Gottes gelenkt haben, erblickt er in dessen unmittelbarer Nähe Folgendes. Und in der Mitte am Thron und um den Thron vier himmlische Gestalten, voller Augen vorn und hinten. Sehr sorgfältig beschreibt der Prophet Johannes in Vers 6 den Ort jener vier himmlischen Wesen. Es heißt da, in der Mitte am Thron und um den Thron. Wenn wir uns an die 24 Throne der Ältesten erinnern, die unter Umständen sogar einen geschlossenen Kreis rings um den Thron Gottes bilden, dann wird auch die Position der vier Wesen in Vers 6 recht klar. Denn sie stehen, wie Johannes schreibt, in der Mitte am Thron Gottes und um den Thron herum. Sie stehen in der Mitte des großen Kreises, den die Throne der 24 Ältesten bilden, also dort, wo sich Gottes Thron befindet. Die vier Wesen stehen folglich direkt am Thron Gottes, in Gottes unmittelbarer Nähe und umgeben ihn. Sie bilden gewissermaßen den innersten Kreis der himmlischen Wesen, die vor dem allmächtigen Gott versammelt sind. Dem Kapitel 4 aus dem Buch der Offenbarung galt in dieser Sendung unser Interesse. Und auch in der nächsten Folge der Sendereihe Durch die Bibel werden wir uns damit beschäftigen. Schön, dass Sie mit dabei waren, und wenn Sie mögen, bis zum nächsten Mal. Ich freue mich auf Sie. Seien Sie behütet und Gott anbefohlen.